Nett bei euch zu sein wieder. Wie alle zwei Jahre, gell? Ich möchte nur kurz beten und dann steigen wir gleich rein ins Thema. Lieber Vater, hab Dank für den Morgen, für deine Güte, für deine Treue, die du erweist an denen, die dich lieben, Herr. Es geht nicht darum, fähig zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, dass wir mit der Imperfektion, mit den Schwachheiten zu dir kommen. Dass wir lernen, mit dir zu leben, auf dich zu bauen, weil wir dich brauchen. Und Herr, ein Zeugnis kannst nur du selbst sein. Uns wollen wir lernen, aus dem Weg zu gehen, damit du Freiraum gewinnst, auch in unserem Leben. Und mögen es nicht nur leere Worte sein und bleiben, sondern leben. Das ist mein Gebet, auch für hier und heute. Amen. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, das ich gelesen habe, von Mike Iaconelli. Keine Ahnung, ob ihr den gehört habt, ist auch egal. Aber er schreibt Folgendes, und das hat mich einfach angespornt, darüber nachzudenken. Er hat gesagt, einer der kritischsten Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. Wir haben das Staunen verlernt. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. Christsein ist nicht mehr lebensverändernd, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens noch in nette Menschen. Übrigens, was bist du? Bist du ein radikaler Christ oder bist du nett? Er schreibt weiter, was ist passiert mit einer radikalen Christenheit, eine Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben? Was ist passiert mit dem Evangelium, das durch die ersten Jahrhunderte wie ein wildes Feuer die Welt veränderte und als gefährlich angesehen wurde von den Regierenden? Was ist passiert mit den Christen, die voll Feuer waren, die keine Angst kannten, die für die Wahrheit einstanden, egal was es sie kostete, die ein Dorn waren in einer gottlosen Welt, die willig waren, Jesus nachzufolgen, egal wohin? Was ist passiert mit den Christen, die voller Leidenschaft und Dankbarkeit waren, die jeden Tag neu staunten über die Gnade Gottes? Was Jesus und seine Jünger charakterisiert hat, war ihre Unberechenbarkeit. Das gefällt mir. Jesus hat seine Jünger immer überrascht, indem er in den falschen Häusern gegessen hat, indem er mit den falschen Leuten verkehrt hat, Steuereintreiber, Ehebrecher, Prostituierte und Leprakranke, und indem er die Menschen am falschen Tag geheilt hat. Ich möchte mich wieder so überraschen lassen, dass ich selbst für andere Menschen unberechenbar werde. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich eingestuft wird in einer monotonen und berechenbaren Gesellschaft. Die größte Gefahr in der Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und überwältigt sind von Jesus. Die größte Gefahr sind Christen, die behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überwältigt sind von Jesus. Das so durchgelesen habe, gedacht, was bin ich? Bin ich nett? Oder gelte ich als gefährlich? Was bist du? Warum ist es so? Warum sind wir eine Christenheit geworden, die immer nur nett, monoton und berechenbar ist? Ja, das ist ein Christ, da weiß ich schon genau, was der sagt. Es ist berechenbar. Das ist monoton, das ist langweilig. Warum ist unser Leben so oft kein Zeugnis für unseren Glauben für Jesus? Und ich möchte zwei Punkte heute Morgen rausnehmen, warum ich glaube, auch von meinem Leben, wir so oft kein Zeugnis für unseren Glauben sind. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag bitte mal auf Johannes 11. Im Johannes 11, da lesen wir Folgendes, die Geschichte von der Auferweckung von Lazarus. Und im Johannes 11, Vers 1 lesen wir: Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um die Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Wir gehen da noch weiter, aber nur kurz. Was mir so gefällt: Jesus liebte Martha, Maria und den Lazarus. Übrigens, sie waren alle 3 Singles. Sie hatten ein erfülltes Leben, waren geliebt von Jesus. Und interessanterweise, es steht hier extra, dass er sie liebte, aber als er hörte, dass Lazarus krank war, hat Jesus gesagt: Ja, okay, wir bleiben noch ein paar Tage hier. Ich gehe nicht hin. Eine ganz wichtige Lektion: Manchmal schweigt Jesus im Angesicht von Leid. Manchmal schweigt Jesus im Angesicht von Krankheit. Er kommt nicht, er bleibt noch weg. Und wir lesen dann, wir wissen natürlich die Geschichte, Lazarus ist gestorben, und wir lesen von Vers 11 weiter: Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, ich aber gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh. Ist auch interessant, gell? Gestorben, bin froh. Um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Lazarus ist inzwischen gestorben, hat bereits gestunken, weil er 4 Tage im Grab lag. Und Jesus sagt zu den Jüngern: Ich bin so froh, dass wir nicht dort waren, um euretwillen. Und wisst ihr, wir sind immer so zielorientiert. Wir wollen: Herr Jesus, da ist einer krank, bitte heile ihn. Aber wisst ihr, was Jesus will? Er sagt: Nein, ich heile ihn nicht. Ich warte noch, weil in dem Prozess des Wartens werdet ihr reifen und euer Glauben an mich wird gestärkt werden. Er sagt nämlich im Vers 14, Lazarus ist gestorben, und im Vers 15: Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Und wisst ihr, das ist der Sinn vom Leid. Gott will nicht Leid sofort lindern, sondern Jesus ist auf den Prozess konzentriert, damit wir verändert werden, damit wir mehr Glauben bekommen. Das ist das Anliegen Jesu für dich, nicht um dich sofort zu heilen. Und die Juden, die kamen da zu Martha und Maria und standen wie immer im Angesicht des Todes hilflos vor dem Grab. Und jetzt kommt Jesus ins Bild und darum geht es mir jetzt in erster Linie. Vers 20. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Das war immer so, die Martha hat immer geschuftet, gebuddelt, die Maria ist gesessen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus sagt zu Martha, Martha, dein Bruder ist tatsächlich gestorben, er stinkt schon. Die Elberfelder sagt, er riecht etwas netter. Aber er hat gestunken. Und dann stellt Jesus ihr eine Frage, er sagt, aber er wird auferstehen. Glaubst du das? Und jetzt haben wir zwei Reaktionen von der Martha, die sehr oft in meinem Leben da sind. Und das sind die Reaktionen, wo Jesus kein Zeugnis ist in mir. Wisst ihr, was die Martha zuerst sagt? Vers 20 und 21. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus kommt, ging ihm entgegen. Vers 21, da sprach Martha zu Jesus. Das ist das Erste, was sie zu Jesus sagt. Wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wisst ihr, was die Martha hier sagt? Jesus, du kommst zu spät. Martha sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, Vergangenheit, wenn du vor 4 Tagen da gewesen wärst, dann hättest du etwas tun können, aber jetzt, du bist zu spät. Das heißt, Martha lebte mit einem Jesus der Vergangenheit. Sie hat nicht mit Jesus von heute gerechnet, sie hat mit Jesus vor 4 Tagen gerechnet, aber da er nicht kam, kann er jetzt nichts mehr tun. Und dann sagt Jesus im Vers 23, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, und das ist wieder ganz typisch, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Hier lebt sie mit einem Jesus der Zukunft. Sie sagt, ja Jesus, ich weiß, wenn du wiederkommen wirst in Herrlichkeit, einmal in der Zukunft, dann wirst du Lazarus auferwecken, so wie alle anderen. Aber das kommt erst. Das ist Zukunft. Sie lebte hier mit einem Jesus der Zukunft. Und Freunde, das ist das Dilemma unter vielen, vielen Christen, mit denen ich zu tun habe. Sie glauben an Jesus, kein Zweifel. Sie sind weder kleingläubig noch heuchlerisch, aber sie sind falschgläubig. Sie leben nämlich mit einem Jesus der Vergangenheit oder mit einem Jesus der Zukunft. Aber in der Gegenwart rechnen sie nicht mit dem Eingreifen Jesus. In der Gegenwart, jetzt dein Problem mit deiner Frau, die Probleme mit deinen Kindern, deine Probleme am Arbeitsplatz, mit deiner Gesundheit, rechnest du heute damit, dass Jesus aktiv eingreift und lebt? Seht ihr, das ist das Dilemma. Das tun wir sehr oft nicht. Und deshalb sind wir kein Zeugnis unseres Glaubens. Das ist der christliche Lebensstil. Wir versuchen unser heutiges Leben so gut es geht zu meistern und wir denken zurück wunderbar an den Tag der Bekehrung und wir freuen uns einmal auf den Tag, wenn wir bei Jesus sind, aber jetzt müssen wir halt so durchrackern. Und damit haben wir das Zeugnis Jesu versäumt. Und wisst ihr, was Jesus daraufhin zur Martha sagt? Und Freunde, das ist die Botschaft an uns. Vers 25. Jesus sprach zu ihr. Er sagt, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben, hier und heute. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Und dann sagt er, glaubst du das? Frage an dich, glaubst du überhaupt, dass Jesus heute in deinem Leben eingreifen kann? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, nicht ich werde sie sein, einmal in der Zukunft, nicht ich bin sie gewesen am Tag deiner Wiedergeburt, ich bin. Eines der schönsten Worte, das Jesus beschreibt, ist das Wort immer. Ich bin immer. Jederzeit. Ich bin der ich bin, immer. Es ist gut, sich daran zu erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat. Keine Frage. Wir haben Vergebung empfangen. Wir haben die Wiedergeburt empfangen. Wir haben Erlebnisse gehabt mit Jesus. Es ist auch wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, dass einmal der Tag kommt, wo Jesus alles neu machen wird, dass wir auf der Siegerseite sind und eine herrliche Zukunft für uns haben. Aber heute müssen wir lernen, hier und jetzt mit Jesus zu rechnen. Denn seht ihr, und das hat mir sehr geholfen, Jesus ist heute genauso lebendig wie vor 2000 Jahren am Ostersonntag und er wird im Himmel kein Stück lebendiger sein als heute. Jesus ist heute mindestens genauso lebendig, wie er einmal im Himmel sein wird, denn du kannst nicht mehr als leben. Und er wirkt heute genauso, wie er im Himmel wirken wird. Jesus im Himmel nicht mehr lebendig als heute. Ewigkeit bedeutet nicht, lange, lange Zeit mit Jesus beisammen zu sein. Ewigkeit bedeutet die ewige Gegenwart. Das ist Ewigkeit. Ich bin für ewig in der Gegenwart Jesu. Jetzt sowie für immer. Übrigens Johannes 17,3. Schlag mal auf. Ich frage oft da die Bibelschüler, wie definiert ihr ewiges Leben? Und wisst ihr, wie es meistens definiert wird? Ewiges Leben, sagt man, das ist lange, lange Millionen, Milliarden, Billionen Jahre mit Gott leben. Aber Jesus definiert ewiges Leben ganz anders. Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus Christus selbst, dies aber ist das ewige Leben. Was ist es? Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Weißt du, was ewiges Leben ist nach Jesus Christus? Jesus und Gott, den Vater, kennen. Das ist Definition von ewigem Leben. Und du bist heute im ewigen Leben, wenn du Jesus kennst. Denn das ist die Definition von ihm selbst. Die Ewigkeit ist die immerwährende Gegenwart Jesu. Darum sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, nicht ich werde sie sein. Wer an mich glaubt, der wird leben. Seht ihr, Himmel ist nichts weiteres als die Vollendung und die Weiterführung unserer Gemeinschaft, die wir jetzt schon mit Jesus haben. Übrigens habe ich eine Frage oder ein Statement. Ich habe keine Ahnung, ob du Christ bist. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Aber wenn du Christ bist, wenn du dich Christ nennst und du hast heute keinen Appetit, in der Gegenwart Jesu zu leben, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, dann habe ich eine Frage an dich. Warum willst du überhaupt in den Himmel? Oder lass es mich andersrum sagen, etwas gerader. Wenn du hier und heute gelangweilt bist in der Gegenwart Jesu, warum gehst du nicht in die Hölle? Denn in der Hölle bist du befreit von der Gegenwart Gottes. Denn seht ihr, wenn ich hier und heute keine Freude habe an der Gegenwart Jesu in meinem Leben, dann wird der Himmel kein angenehmer Ort für dich. Und warum sollte Gott irgendjemand in den Himmel holen, der hier auf Erden nichts von ihm wissen will? Lebst du heute mit Jesus? Hörst du auf ihn? Verbringst du Zeit mit ihm? Ich habe ein Buch geschrieben, das kommt aber erst im März raus beim Hensler. Der Titel heißt Nach dem Amen, rede weiter. Denn seht ihr, was wir oft tun? Wir beten 3 Minuten, sagen Amen und das heißt Punkt. Und am Abend rede ich wieder 2 Minuten mit dir. Leute, das ist nicht Christsein. Wenn du Amen gesagt hast heute, wenn du mal Amen sagst, dann rede einfach weiter mit ihm und du musst nie mehr anfangen zu beten, weil du hörst nie auf. Das ist mit Jesus leben. Das bedeutet es, mit ihm zu sein. Wahres Leben, himmlisches Leben, beginnt nicht im Himmel, sondern in der Gegenwart Jesu, hier und heute, indem ich mit ihm heute rechne. In deiner Firma, an der Uni, in deiner Familie will er eingreifen heute. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir leben nicht mit einem Gott der Vergangenheit, der einmal gelebt hat. Wir leben auch nicht mit einem Gott der Zukunft, der einmal leben wird. Wir leben mit dem lebendigen Jesus Christus. Und ich sage euch was, wenn du dir nur Informationen über Jesus anhäufst, von einem Vortrag zum anderen, dann wirst du gelangweilt bleiben. Kann sein, dass dein Leben sonst ganz spannend ist, deine sportliche Karriere, deine berufliche oder was immer. Aber dein Leben als Christ ist langweilig. Denn Fakten über Gott sind wichtig, aber Fakten über Gott alleine werden dein Leben nicht verändern. Dein Leben wird nur verändert, wenn du dich heute auf den lebendigen Christus einlässt. Wenn du mit ihm rechnest, sonst hast du eine tote Religion, so wie jede andere. Jesus der Vergangenheit, ja, einmal ist er am Kreuz gestorben. Jesus der Zukunft, ja, einmal bin ich im Himmel. Das ist nicht biblisches Christsein. Wenn wir uns heute auf Gott einlassen, dann wird das Leben als Christ spannend. Siehst du, wenn du Martha und Maria vor dem Tod, das heißt vor der Totenauferweckung des Lazarus gefragt hättest, oder gefragt hast, Jesus hat es ja getan, wenn du die Martha gefragt hast, Martha, was bedeutet es für dich, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Hätte die Martha gesagt, das bedeutet, dass Jesus uns einmal in den Himmel holt, dass wir einmal bei ihm sind in Ewigkeit. Wenn du die 2 Schwestern nach der Totenauferweckung des Lazarus gefragt hättest, Martha, Maria, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Wisst ihr, was Martha und Maria gesagt hätten? Sie hätten gesagt, das bedeutet das, dass wenn ein Mensch im Grab liegt, 4 Tage, wenn er schon stinkt und Jesus kommt hinein, dieser Mensch aus dem Grab herausgeht und lebt. Das bedeutet es, Jesus, die Auferstehung und das Leben. Übrigens habe ich gute Botschaft, wenn dein Leben stinkt, dann habe ich gute Botschaft für dich. Jesus ist spezialisiert auf stinkende Leben. Er kann auferwecken, erneuern und ganz neu machen. Das ist die Botschaft der Bibel. Für Jesus ist das kein Problem, wenn unser Leben stinkt. Denn er ist die Auferstehung und das Leben, hier und heute. Und er greift ein, und es ist wunderbar zu sehen in den Zeugnissen, in das Leben der Menschen. Eine Frage, mit welchem Jesus lebst du? Lebst du mit einem Jesus der Vergangenheit, der dir einmal begegnet ist? Und du bist dankbar, dass er dich errettet hat, dir die Sünden vergeben hat, aber was deinen Alltag anbelangt, ist es relativ bedeutungslos. Du erfüllst zwar deine religiöse Pflicht, indem du die stille Zeit machst, die dich zwar langweilt, aber es soll ja so sein. Aber du rechnest nicht mit Jesus. Oder lebst du mit einem Jesus der Zukunft? Du glaubst an den Himmel, dass es einmal besser wird. Aber du hast keine Lust, hier und heute mit ihm zu leben. Du wartest auf einen neuen Leib. Aber wir haben vielleicht vergessen, dass dieser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Hier und heute. Du wartest vielleicht, dass es wunderbar sein wird, im Himmel in der Gemeinschaft Gottes zu leben, aber du suchst die Gemeinschaft nicht hier und heute. Mit welchem Jesus lebst du? Wir müssen lernen, mit Jesus zu leben, der heute lebt. Christen sind keine Schwärmer der Zukunft. Es ist wichtig, das Ziel vor Augen zu haben, aber nur damit wir hier und heute fest mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Christen sind keine Träumer, sondern Christen stehen mit beiden Füßen auf dieser Erde. Aber einmal einen Spruch gehört, hat mir gefallen. Christen sollen verliebt sein in den Himmel, aber treu dieser Erde. Verliebt in den Himmel, treu dieser Erde. Und wir sollen auf etwas zugehen. Ich möchte noch etwas vorlesen aus Philipper 3, das mir so gefällt, wo Paulus aus seinem eigenen Leben spricht. Philipper 3, Vers 12, da sagt Paulus Folgendes. Da sagt er über sich selbst: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Nein, ich bin weit weg von Vollkommenheit. Ich bin weit weg, der zu sein, der ich eigentlich sein möchte. Aber ich jage ihm nach, ob ich auch ergreifen möge, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus sagt, Christsein bedeutet, von Christus ergriffen zu sein und Christus zu ergreifen, hier und heute, in all unseren Mängeln. Aber unser Ziel, unser Wunsch muss es sein. Erst Paulus sagt, eins tue ich. Wisst ihr, was das Problem der Christen heute ist? Sie versuchen 10 Dinge zu tun. Und eins der 10 Dinge ist, Christ zu sein. Paulus sagt, eins tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt und jage nach dem, was da vorne ist. Seht ihr? Und er sagt, ich will den Siegespreis erringen. Was mir so gut gefallen hat, ein lieber Freund von mir hat mir erzählt, bei ihm ist alles auseinandergefallen. Die Freundin ist davongelaufen, Beruf hat es nicht geklappt, das Auto ist eingegangen und so weiter. Und dann saß er im Auto, als es gerade eingegangen ist, dann wisst ihr, was er gesagt hat? Ja, wenigstens habe ich ja Jesus noch. Und er hat gesagt, es war so, ich habe Jesus betrachtet als einen Trostpreis. Habe zwar alles verloren, aber wenigstens habe ich halt ihn noch, umbringen muss ich mich nicht. Und dann hat er erkannt, Jesus ist kein Trostpreis, er ist der Siegespreis. Seht ihr, manchmal leben wir so als Christen, ja, ist zwar alles nicht so gut, aber Jesus habe ich, ist ja nicht schlecht, der ist auch ganz gut. Der ist kein Trostpreis, er ist der Siegespreis. Du kannst nichts Größeres gewinnen als ihn. Und darum sagt Paulus, ich jage auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu erringen, der in Christus Jesus ist. Also ein Grund, warum wir oft kein Zeugnis von Jesus ist, ist meine Überzeugung, dass zu viele Christen mit einem Jesus der Vergangenheit leben oder mit einem Jesus der Zukunft. Und sie vergessen, dass er heute lebt. Und nach einem zweiten Grund will ich sagen, ist noch Zeit, geht sich das überhaupt noch aus? Ah ja, das geht sich leicht aus, passt. Der zweite Grund, warum unser Zeugnis oft so schwach ist, ist der, in unserer heutigen, speziell in der westlichen Christenheit, ist uns Bewahrung wichtiger geworden, als das Rechte zu tun. Sieh, wir treffen als Christen, und ich bin da mitten, wir sind alle im selben Boot. Übrigens, wenn ich so rede, ich rede nie ihr und ich, wir sind alle im selben Boot. Aber wir dürfen lernen, uns gegenseitig zu ermutigen, das zu tun, was recht ist. Wir treffen sehr oft falsche Entscheidungen, weil wir bewahrt werden wollen. Übrigens, ist dir bewusst, dass dein Leben bestimmt wird von ein paar, ich würde sagen, 5 Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben. Und zu dem Zeitpunkt, wo du sie triffst, glaubst du gar nicht, dass sie sehr wichtig sind. Doch die 5 Entscheidungen prägen dein Leben. Und jetzt kommt es darauf an, aus welcher Motivation wir die Entscheidungen treffen. Wir wollen heute nicht mehr gefährlich sein. Wisst ihr, was wir als Christen heute sein wollen? Bewahrt bleiben. Wir gehen keine Risiken mehr ein. Es ist uns heute lieber, sicher zu sein, als das Rechte zu tun. Ich habe mal ein Gebet gefunden von einem Soldaten, der an der Front war und einen Brief nach Hause geschrieben hat zu seiner Frau. Und er hatte einen kleinen Sohn zu Hause. Es war im Zweiten Weltkrieg, er war ein Amerikaner und war an der französischen Front. Er war in Frankreich auf jeden Fall. Und er hat nach Hause geschrieben, an seine Frau gesagt, wenn mein Sohn beten lernt, möchte ich, dass er das erste Gebet so betet. Und ich habe dasselbe Gebet meiner Frau gegeben. Für Lukas, der ist vor 3 Tagen 13 geworden. Er hat gesagt, das erste Gebet, das mein Sohn lernt, für mich zu sprechen, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Vati, sondern Gott, mache Vati mutig, und wenn er durch schwere Zeiten durchgehen muss, so gib ihm die Kraft, sie durchzustehen. Mein Sohn, Leben und Tod sind nicht ausschlaggebend, aber richtig und falsch ist ausschlaggebend. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber Vater entehrt vor Gott ist etwas zu Schlimmes, um es in Worte ausdrücken zu können. Ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und Sicherheit beten für Vati, und Mutter möchte das wahrscheinlich auch. Nun, bete es zum Schluss, immer zum Schluss, denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Liebe Freunde, wir haben eine falsche Theologie. Es gibt im Englischen, gibt es sogar T-Shirts, da steht drauf, ich sage es auf Deutsch, der sicherste Platz ist es, im Willen Gottes zu sein. The safest place to be is in the will of God. Das klingt sehr nett und ist extrem unbiblisch. So ein Statement nennt man auch Lügen mit der Bibel. Das wird andauernd gemacht. Wenn du immer bewahrt bleibst, ist es wahrscheinlich ein Zeichen, dass du nicht im Willen Gottes bist. Ich werde ein neues T-Shirt drucken, ich mache das dieses Jahr. Ich schreibe vorne drauf, God always keeps you safe. Und hinten schreibe ich drauf, maybe. War der Apostel Paulus im Willen Gottes? Ich nehme an, wahrscheinlich nicht immer. Aber zu vielen Zeiten war Paulus bewahrt. Ich lese nur vor, bekannte Verse aus 2. Korinther 11 und Vers 23. 2. Korinther 11, Vers 23. Da sagt Paulus über sein eigenes Leben, in Mühen und umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Das ist sein Leben. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen bekommen, das sind 39 übrigens. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das war das Leben des Paulus. Er hat es überlebt bis dahin, wo er dann geköpft wurde. Das ist das Leben von Paulus im Willen Gottes. Wir lesen ein Zeugnis der Gläubigen im Hebräer Kapitel 11. Im Hebräer Kapitel 11, und da lesen wir Folgendes. Die Helden des Glaubens, die Gott heraushebt aus der Geschichte, werden hier beschrieben. 18 bei Namen und dann viele Ungenannte. Und da lesen wir in Hebräer 11, Vers 32, was soll ich sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte, in von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Und jetzt kommt eine Reihe, was die erlebt haben, die durch Glauben Königreiche bezwangen, wunderbar, siegreich, Gerechtigkeit wirkten, super, Verheißungen erlangten, des Löwen Rachen verstopften, alles siegreich, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, ja, sie wurden bewahrt, sie entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Aber, jetzt kommt die zweite Liste. Andere wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fessel und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher im Schafspelzen, in Ziegenfällen, Mangelleiden, bedrängt und geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war. Und alles, was wir heute wollen, ist Bewahrung, Sicherheit und ein schönes Leben. Falsche Theologie. Und wenn wir das nicht ändern, werden wir nie ein Zeugnis für Jesus werden. Es stimmt, Gott bewahrt manchmal, aber manchmal bewahrt er nicht. Derselbe Gott, der Petrus aus dem Gefängnis geholt hat in der Apostelgeschichte, ist derselbe Gott, der zugesehen hat, als Jakobus enthauptet wurde. Sie hatten beide denselben Glauben. Und dieselben Leute, die geheilt wurden, hatten denselben Glauben, wie der Stephanus, als er Zeugnis gab und zu Tode gesteinigt wurde. Ich möchte euch was sagen, im Willen Gottes zu sein, ist ein Riesenrisiko. Du bist nicht sicher. Und wenn du sicher bist, bist du wahrscheinlich nicht im Willen Gottes. Schlag mir mir aus, 1. Samuel, ich zeige euch was. Eine meiner Lieblingspassagen geworden. 1. Samuel, Kapitel 14. Das ist die Geschichte von Israel. Israel wurde immer angegriffen und unterjocht von den Philistern. Und die Philister in diesem Fall haben in ganz Israel verboten, Schmieden zu haben. Das heißt, die Israeliten konnten sich keine Schwerter machen, auch keine Pflüge. Die Israeliten mussten in den Nachbarstaaten, um sich diese Gegenstände zu kaufen. Es gab zu der Zeit nur zwei Schwerter in Israel. Eins davon hatte Saul und das andere Jonathan, sein Sohn. Und die Philister machten wieder Spaß aus den Israeliten. Und dann lesen wir Folgendes. Das ist eine super Geschichte. 1. Samuel 14, Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Rande von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahidubs, des Bruders Ichabods, des Sohnes des Finhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Bessen, durch die Jonathan zu den Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke, das gefällt mir, ich bin ja Bergführer, gell? Eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozes und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, er hatte die einzige Waffe außer Saul, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenig zu helfen. Wisst ihr, was Jonathan gesagt hat? Er sagt zu seinem Waffenträger, ein Freund von ihm, sagt er, warte, was, gehen wir hinüber. Meine Chance, 600 Philister, alle bewaffnet, Wir haben ein Schwert, du nicht. Aber dann sagt er, irgendwie, mir kommt vor, wir sollten das riskieren. Und vielleicht hilft uns Gott dabei. Und dann sagt er, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder wenige zu wirken. Das heißt, Jonathan glaubte, Gott kann alles tun. Er kann den Sieg erwirken durch ihn mit einem Schwert und seinem Freund. Aber er wusste auch, Gott muss es nicht durch ihn tun. Jonathan glaubte, dass Gott alles tun kann, aber erstens, Gott muss es nicht durch ihn tun und zweitens, Gott muss es nicht jetzt tun. Seht ihr, wir müssen manchmal ein bisschen vorsichtig sein, mit uns, wenn wir so groß reden. Ja, Gott kann alles tun, kein Zweifel, aber er muss es nicht durch dich tun und er muss es nicht jetzt tun. Und dann lesen wir die Geschichte, die wird eine eurer Lieblingsgeschichten, sie ist so super, Vers 7. Und sein Waffenträger antwortete ihm, du alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber zu uns sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Die beiden zeigten sich den Posten der Philister, das heißt, sie gingen hinaus, die Philister haben sie gesehen. Und dann lesen wir, da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Wisst ihr, was hier interessant ist? Es ist eine völlig unlogische Geschichte. Der Jonathan steht unten, da ist ja die Felszacke, gell? Da muss man klettern. Oben stehen die Philister und Jonathan sagt, wenn sie sagen, kommt drauf zu uns, dann gehen wir. Wenn sie aber sagen, wartet, wir kommen runter, dann werden wir nicht gehen. Das ist völlig unlogisch. Es wäre viel besser, wenn Jonathan gesagt hätte, lass sie runterkommen, weil da müssen sie klettern. Und wenn sie da sind, stechen wir sie ab, dann haben wir ein zweites Schwert und dann machen wir weiter. Das wäre logisch. Aber jetzt müssen wir raufklettern, das heißt, wir sind hilflos, wir haben keine Hand frei und wir kommen oben an, die stechen uns ab. Ist euch aufgefallen, dass die meisten biblischen Geschichten nicht logisch sind? Aber sie sind Wahrheit und lehren uns eine Wahrheit, ich zeige euch gleich. Ich möchte euch auch etwas anderes sagen. Jonathan und sein Freund gingen ein Riesenrisiko ein. Sie wussten nicht, ob sie es überleben. Im Alten Testament hat Gott zu den Israeliten oft gesagt, geht in den Kampf und ihr werdet siegen. Aber wisst ihr was, die Israeliten hatten immer Angst, wenn sie in den Krieg zogen. Obwohl Gott ihnen den Sieg versprochen hat. Wisst ihr warum? Weil viele der Israeliten im Krieg getötet wurden. Sie haben gewonnen. Aber viele sind gefallen. Und Freunde, der Herr schenkt den Sieg, das ist Wahrheit. Aber im Kampf werden viele fallen. Und ich möchte euch etwas sagen, wenn du nicht, wenn wir uns auf Jesus einlassen, werden viele von uns fallen. Aber es ist es wert. In Gottes Willen zu sein, ist ein Riesenrisiko. Und er verspricht keine Bewahrung. Und dann gefällt mir so Vers 13, da sagt er, und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf. Man fragt sich, warum steht sowas in der Bibel? Ich hab mir schon fast gedacht, dass er nicht mit der Unterlippe raufgeklettert ist. Warum steht hier, er stieg mit Händen und Füßen rauf? Das ist ein wichtiger Satz, Freunde. Denn das zeigt, er hat Hände und Füße gebraucht, er hatte keinen Weg, sich selbst zu verteidigen. Er war unbewaffnet und wehrlos, das heißt, er hat ganz und gar auf Gott gebaut. Er hat gesagt, Gott, du musst das machen. Ich kann es nicht. Und Freunde, das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Wenn deine Beziehung mit deiner Frau gerade schlecht ist, Traust du Gott zu, dass er das lösen kann? Wenn deine Arbeitsstelle miserabel ist, traust du Gott zu, dass er etwas neu machen kann und dich verändert in dem Prozess? Sind wir bereit, so wie Jonathan, ein Risiko einzugehen im Vertrauen auf Gott und mit ihm rechnen, auch wenn wir darauf draufgehen? Hast du diese Liebe und dieses Vertrauen zu Jesus? Wenn wir es nicht haben, sind wir kein Zeugnis unseres Glaubens. Seht ihr, wir haben keine Wahl, wie wir sterben und wann wir sterben. Aber wir haben eine Wahl, wie wir leben. Merkt euch das bitte. Du hast keine Wahl, wie du stirbst und wann du stirbst, aber du kannst wählen, wie du leben möchtest. Und wir müssen sterben, bevor wir leben, damit wir leben, bevor wir sterben. Wisst ihr, was der frustrierendste Lebensstil ist, den du dir auswählen kannst? Wenn du mehr über Gott weißt, als du mit ihm erfährst. Das sind die frustriertesten Menschen auf diesem Erdball. Wenn du mehr über Gott weißt, als du mit ihm erlebst. Und ich bin jetzt 41, werde bald 42. Ich muss euch ehrlich sagen, ich stehe aber lieber mit 42 und habe gelebt, als dass ich 80 Jahre alt werde und nie wirklich gelebt zu haben. Mein Buch heißt, habe ich von einem guten Freund von mir, Charles Price, von dem habe ich das. Das Buch heißt, ich kenne es nur auf Englisch, The Raid on Mogadischu. Das heißt, der Kampf um Mogadischu. Das ist die Hauptstadt von Somalien in Ostafrika. Ihr erinnert euch vielleicht, in den 80er Jahren, speziell die Älteren unter euch, unter uns, ich bin ja auch schon älter. Ich glaube, in den 80er Jahren wurde eine Lufthansa Boeing 737 entführt auf dem Flug von Malta nach Frankfurt. Könnt ihr euch daran erinnern? Drei Terroristen von der PLO haben damals das Flugzeug übernommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vielleicht ganz schwach. Es war nämlich eine hervorragende Leistung der deutschen Antiterroreinheit. Letztlich dann. Das Flugzeug, das überführt wurde, landete zuerst in Athen, wurde aufgetankt, dann in Dubai, dann in Eden und zum Schluss in Mogadischu. Und in Mogadischu gelang es dann der deutschen Antiterroreinheit, alle drei Terroristen zu töten, ohne einen einzigen Passagier zu verlieren. Das war eine hervorragende Leistung. Und das Buch erzählt die Geschichte von der leitenden Stewardess in diesem Flugzeug. Sie hat es überlebt und sie hat dann ein Buch geschrieben. Das heißt, es hat ein anderer das Buch geschrieben, aber sie hat mitgewirkt. Und es war so, am Flug nach Mogadischu, dass der Tank ging aus vom Flugzeug und in Eden mussten sie unbedingt tanken. Sie hatten keinen Benzin mehr, keinen Sprit mehr im Flugzeug. Und sie baten die Autoritäten da im Flugplatz in Eden, sie um eine Landeerlaubnis. Und sie wurde nicht genehmigt. Und der Pilot hat gesagt, wir müssen landen. Wir können nirgendwo anders hin, wir haben keinen Sprit mehr, wenn wir hier nicht landen und auftanken, sind wir alle tot. In Eden haben gesagt, ihr landet nicht hier, keine Erlaubnis. Er hat gesagt, wir müssen landen, sie haben gesagt, no way, geht nicht. Und sie haben Panzer aufgestellt auf der Rollbahn und Autos, damit das Flugzeug nicht landen kann. Und der Terrorist hat den Revolver an die Stirn des Piloten gehalten und gesagt, du landest hier. Und er ist dann gelandet, neben der Landebahn, auf dem Gras, und ist sogar gelungen. Und er wurde dann aufgetankt. Aber das Ausschlaggebende bei der Geschichte war, diese leitende Stewardess war auch im Cockpit mit den Terroristen. Und als sie da landeten, neben der Landebahn, sagte sie zu ihm, zu dem Terroristen, hast du keine Angst zu sterben? Es ist ja nicht nur wir, die wir jetzt draufgehen, ihr geht ja auch drauf. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Der Terrorist hat gesagt, ich bin gestorben an dem Tag, wo ich der PLO beigetreten bin. Diese Antwort hat die Stewardess tief beeindruckt. Und wisst ihr was? Das ist Christsein. Ich lese euch jetzt etwas vor aus Matthäus 10 und damit will ich schließen. Matthäus Kapitel 10. Vers 37 bis 39. Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Aber eine Frage, bist du gestorben für Christus? Paulus hat gesagt, ich lebe. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Ich bin gekreuzigt. Ein gekreuzigtes Leben ist ein Zeugnis des Glaubens. Was ist dir lieber? Gefährlich zu sein in einer monotonen, gelangweilten Welt oder nett zu sein und bewahrt zu bleiben? Denn das ist der Unterschied zwischen Zeugnis und Nichtzeugnis. Himmlischer Vater, es ist ein Vorrecht, dein Wort zu haben. Es ist ein Vorrecht, dich zu haben, Herr Jesus, im Heiligen Geist. Und Herr, alles, was du von uns möchtest, ist einfach unser Leben. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bitte, dass wir ehrlich sind vor dir und vor Menschen. Ich bitte, dass wir lernen, die Gemeinschaft mit dir zu suchen, mit dir zu rechnen, hier und heute, und damit himmlisch leben, nämlich in deiner Gegenwart. Damit du ein Zeugnis sein kannst, auch durch einen schwachen Menschen wie mich. Also oft stehe ich dir im Weg mit meinen eigenen Kräften und Ideen, Stolz und Eigensucht, und bin nicht bereit zu sterben, damit du leben kannst. So oft ist mir Bewahrung lieber, als das zu tun, was recht ist. Ich möchte lernen, Herr, so zu leben, dass du geehrt wirst. Auch wenn ich früher abberufen werde als geplant. Herr, ich bete, dass wir den Mut und das Vertrauen haben, ein Risiko einzugehen, auch wenn wir dabei draufgehen. Denn bei dir wollen wir für immer sein. Deinem Willen wollen wir stehen. In Jesu Namen. Amen.